NDR Info. Shabbat Shalom. Das Magazin.
Und dazu begrüßt sie Almut Engelin. Herzlich willkommen. Am Mittwochabend hat mit Sonnenuntergang Pessach begonnen. Man nennt Pessach auch den Geburtstag des jüdischen Volkes. Das achttägige Fest hat seinen Höhepunkt am ersten Abend, dem Sederabend, und erinnert an den legendären Auszug der Israeliten aus der ägyptischen Sklaverei in die Freiheit vor circa 3000 Jahren. Seder heißt Ordnung, und was so streng klingt, ist ein freudiger Höhepunkt im jüdischen Jahreszyklus. Man zelebriert ein festliches und genussreiches Essen, das in seinem ersten Teil Gebete und etliche rituelle Bräuche und Speisen umfasst. Man liest die Pessachgeschichte vom Auszug der Israeliten, wäscht seine Hände, trinkt Wein, betet und singt. Die jüdische Familie Feldmann hat meinem Kollegen Miron Tinnenberg erzählt, was ihnen Pessach bedeutet.
Der 77-jährige Menachem Feldmann bringt es gleich auf den Punkt.
Das Pessachfest dieses Jahr ist ein bisschen mit Schatten überdeckt. Weil wir hier feiern Pessach wie jedes Jahr im Familienkreis mit Kinder, Enkelkinder und alles, was noch dazu gehört. Aber wir wissen genau, dass wir Pessach nicht so feiern können wie immer.
Denn die politische Lage für Jüdinnen und Juden weltweit bedrückt ihn sehr. Damit meint er, dass jüdische Menschen in sehr vielen Ländern israelbezogenen Antisemitismus erdulden müssen und unter diesem leiden.
Und das gibt so einen kleinen Schatten über den Pessach, die wir versuchen, so viel wie möglich fernzuhalten von uns.
Wobei seine Tochter Ingrid Weber noch einen persönlichen Aspekt in die Geschichte mit der Befreiung des israelitischen Volkes aus der Sklaverei von vor über 3000 Jahren mitbringt.
Bei mir ist noch ein anderer Punkt. Ich habe mich gerade befreit aus einer sehr schwierigen Ehe und feiere das erste Mal wieder Pessach in meiner ursprünglichen Familie. Und das ist für mich auch eine Befreiung.
Die Religion des Judentums hat in der Familie Feldmann, in die Ingrid Weber als Tochter hineingeboren ist, seit der Shoah keine große Rolle gespielt. Der Glauben ist durch die umfassende Vernichtung damals verloren gegangen. Die Verbindung zu den wenigen überlieferten Anknüpfungspunkten in der Familiengeschichte ist jedoch geblieben.
Wir sind keine orthodoxen Juden, aber die Feiertage, die Geschichte des Judentums, feiern wir im vollen Herzen.
Genau, das ist eine Tradition.
Ja.
Darum geht es auch in dem Musical Anna Tefka, einem Klassiker, in dem ein kleines jüdisches Städtel von innen durch neue Ideen und von außen durch Pogrome bedroht wird. Doch prägend ist nicht das Religiöse, sondern eben die Traditionen.
Und unsere Kinder haben das jetzt von uns und die werden es weitertragen, weil da kann man vertrauen.
Doch, das kann man schon unsere Kinder und Enkelkinder vertrauen.
Ja. Das wird von der 10-jährigen Dina, Ingrid Webers Tochter, dann auch bestätigt. Für sie ist Pessach etwas Besonderes.
Es ist ein jüdischer Feiertag, der halt 8 Tage lang geht und das macht auch irgendwie Spaß. Jetzt sind einfach 8 Tage, das finde ich cool.
So schön das Fest auch ist, eine Sache gefällt ihr an Pessach nicht. Es geht um die vielen rituellen Speisen des Seders, die vor dem großen Festessen an die Qual der Sklaverei in Ägypten erinnern soll. Dazu gehören hartgekochte Eier, Rettich und Petersilie in Salzlake, die Matzot, also große, dünne, eher geschmacksarme Weizencracker und auch das Charosset, eine Art Apfel-Nussmasse. Dina weiß, was sie entbehrlich findet.
Charosset essen, weil ich das nicht mag.
Dina wird gerade von ihrer Oma Pauline Schüler abgeholt. Für die 76-jährige Frau hat Pessach
immer auch was mit Identität, mit Freiheit zu tun. Und das ist natürlich ja, in der Zeit mit den ganzen Kriegen in Israel und Iran und überhaupt ist es natürlich schön, dass wir uns als Familie haben und immer zusammenhalten.
Das ist nicht beschreibbar. Nicht beschreibbar. Also ich kann nur sagen, ich habe den ganzen Tag geheult vor Freude, dass er da ist.
Was bedeutet mir Pessach? Ein mehrstimmiger Beitrag von Miron Tenenberg mit dem Pessach-Song Dayenu. Bis zum heutigen Tag gehe ich wie ein Schlafwandler durch die Stadt. Erinnerungen und Bilder kommen ständig zurück. Die Gegend, meine Familie. So schilderte der gebürtige Hamburger Naftali Bargiora Bamberger im Jahr 1991 seine Gefühle, als er aus Israel kommend die Hansestadt besuchte. Man hört aus den damaligen Erzählungen heraus, wie nah ihm das jüdische Hamburg von vor der NS-Zeit war, das Hamburg, aus dem er als 14-Jähriger vertrieben wurde. 8 Jahre lang hatte der Rabbinersohn die Talmud-Tora-Schule im Grindelviertel besucht, als er 1933 floh. 2 seiner Geschwister wurden ermordet, Bamberger selbst starb im Januar 2000 in Jerusalem. Das Zitat entnommen habe ich dem Buch »Die Hamburger ehemaligen Vereine in Israel – tradierte Erinnerungen und translokales Engagement«. Jana Matthies hat es geschrieben. Sie ist Historikerin und forscht am Hamburger Institut für die Geschichte der deutschen Juden, das Buch gerade herausgegeben hat. Jana Matthies, Sie schreiben, dass es etliche ehemaligen Vereine in Israel gab, bezogen auf viele verschiedene deutsche Städte. Die 2 Vereine, die sich auf Hamburg, zum Teil auch auf Lübeck und Bremen bezogen, entstanden in den 1980er Jahren. Es ist ja erstaunlich, dass diese Vereine so spät entstanden, als die Auswanderung schon 50 Jahre zurücklag. Woran lag das?
Die ehemaligen kamen ja sehr jung und überwiegend allein nach Palästina. Sie hatten noch keine Ausbildung oder diese gerade abgeschlossen. Das heißt also, erstmal ging es ihnen darum, irgendwie zurechtzukommen und alltäglichen Sorgen und Nöten zu begegnen. Sie mussten sich eine wirtschaftliche Existenz und ein soziales Umfeld aufbauen. Und das Palästina der 30er muss für sie, die aus dem Hamburger Grindelviertel kamen, eine vollkommen andere Welt gewesen sein. Die Erinnerung hatten eben dann keine Priorität. Sie waren zu schmerzhaft. Schließlich hatten sie nach Kriegsende dann ja auch festgestellt, was mit ihren Angehörigen und Freunden passiert war, die in Hamburg geblieben waren. Einige hatten Geschwister, Elternteile, nahe Verwandte, teilweise die ganze Familie verloren. Und genau 50 Jahre später, als sie sich dann eben als ehemalige Hamburger zusammengeschlossen hatten, haben sie quasi ihr Leben in Israel gelebt. Und letztendlich sind sie dann eben auch in den Ruhestand getreten und hatten eben ja auch Zeit für so ein Engagement.
Und viele Erinnerungen kommen ja auch erst im Alter richtig hoch, oder?
Genau, das ist ein psychologisches Phänomen letztendlich, dass im Alter die Erinnerungen eben an Bedeutung gewinnen.
Was waren das für überwiegend Männer, glaube ich, die da aktiv waren und ja, wie waren die geprägt?
Es waren tatsächlich überwiegend Männer. Also sie waren alle in Hamburg geboren worden in den 1910er und 20er Jahren, wuchsen in religiösen, bürgerlichen Familien eben im Grindelviertel auf, besuchten die Talmud-Torah-Schule, die Sie ja auch schon angesprochen haben. Und sie waren der Gemeinde und auch verschiedenen jüdischen Vereinen sehr verbunden. Viele von ihnen sympathisierten mit dem Zionismus und erlebten dann in den 30er Jahren die Verfolgung, Diskriminierung, den Antisemitismus in der NS-Zeit als Kinder und Jugendliche, konnten dann flüchten. Und unter den ehemaligen Hamburgern waren erstaunlich viele Historiker und Archivare.
Fast alle, die Sie in Ihrem Buch erwähnen, haben sich umbenannt, haben andere Vornamen angenommen. Also wie stark war der Anpassungsdruck für deutsche Juden und das Bedürfnis, irgendwo so eine kleine deutsche Enklave mal zu haben?
Also der Anpassungsdruck war natürlich enorm. Das änderte sich dann so ab so Anfang der 50er, wo es so erste Annäherungsversuche wieder gab zwischen Israel und der Bundesrepublik. Die diplomatischen Beziehungen wurden dann ja erst 65 aufgenommen, aber letztendlich war eben lange Zeit, auch in der unmittelbaren Nachkriegszeit, unmittelbar nach dem Holocaust natürlich alles, was irgendwie deutsch oder mit Deutschland zu tun hatte, verpönt. Und das stürzte natürlich diejenigen, die aus Deutschland geflüchtet waren, deren Muttersprache Deutsch war, die hier gelebt haben, deren Familien hier waren, in absolute Identitätskonflikte.
Auch wenn sie überzeugte Zionisten waren.
Genau. Und dieses Spannungsverhältnis zwischen Bewahrung und Anpassung zeigt sich dann eben auch in den Namen. genau, Sie haben es erwähnt, viele von denen haben ihre Namen geändert. Immer auch ein bisschen in Anklang zum Alten. Also es wurden dann die Initialien beibehalten. Oder
zum Beispiel?
Aus Benno Offenburg wurde Baruch Zvi Ophir, also B.O. quasi. Arnold Seligmann hat sich dann Abraham genannt. Also man erkennt da schon ein gewisses Muster.
So ein Verein bietet ja natürlich gemeinsame Veranstaltungen, vielleicht Ausflüge, vielleicht mal einen Film. Aber was war das Hauptanliegen? Was macht diese Vereine für uns, für Sie heute so interessant?
Die ehemaligen Hamburger wirkten nicht nur in Israel, sondern auch in Hamburg. Und das war eigentlich das Besondere. Ihnen ging es eben darum, das jüdische Hamburg aus ihrer Erinnerung wachzuhalten. Und dafür knüpften sie diverse Kontakte in die Stadt, zu Politikern, zu Wissenschaftlern. Und ich finde sie eben deswegen so spannend, weil sie im Lokalen und für eine begrenzte Zeit Räume der Wiederannäherung zwischen der Bundesrepublik und Israel geschaffen haben, in denen sie dann auch selbst agierten. In vielen erinnerungspolitischen Debatten der 80er und 90er Jahren meldeten sie sich nämlich zu Wort und wurden eben auch meistens gehört.
Ja, sagen Sie mal ein paar Beispiele.
Sie unterstützen zum Beispiel die Schaffung des Mahnmals für die zerstörte Hauptsynagoge auf dem Bornplatz. Sie forderten auch sehr vehement Restaurierungsarbeiten auf dem jüdischen Friedhof in der Königstraße, den es seit dem frühen 17. Jahrhundert gibt. Sie haben sich auch sehr stark eingebracht in die Diskussion um die Wiederbebauung des ehemaligen jüdischen Friedhofs in Ottensen. Da sollte ja das Einkaufszentrum gebaut werden, das heutige Mercado. Das haben die ehemaligen Hamburger abgelehnt. Und alle Beteiligten haben sich dann nach einem Schiedsspruch des aschkenasischen Oberrabbiners von Jerusalem darauf geeinigt, dass es eben keine Tiefgarage gibt, sondern dass eben die ehemaligen Gräber abgedeckt werden mit einer Betonplatte. Und es wurde dann eben auch eine Gedenktafel aufgehangen. Also ja, an einigen Stellen finden sich die Spuren der ehemaligen Hamburger noch.
In diesen ganzen Auseinandersetzungen und Debatten in Hamburg sprachen die ehemaligen in Israel und die jüdische Gemeinde Hamburg ja durchaus nicht immer mit einer Stimme. Teilweise, so schreiben sie, war das Verhältnis in den 1980er und zu Beginn der 1990er Jahre ganz schön spannungsreich. Woran lag das? Womit hatte das zu tun?
Also aus Sicht der ehemaligen war die jüdische Gemeinde in den 80er Jahren natürlich eine völlig andere als die, die sie 50 Jahre zuvor verlassen mussten. Und umso wichtiger war es in ihren Augen, die Erinnerung an eben diese zerstörte Gemeinde zu bewahren.
Auch an das ganze jüdische Leben im Grindelviertel in Hamburg überhaupt. Ne?
Genau.
Also da war eine Welt gewesen, die sie kannten und die viele dann nicht mehr kannten.
Genau, und das war natürlich auch ihre persönliche Welt. Das war ihre Familie. Der zeitgenössischen Gemeinde ging es um die in Hamburg lebenden Jüdinnen und Juden, die eine sehr kleine und heterogene Gemeinschaft bildeten. Sie setzte sich zusammen aus Menschen, die in sogenannten Mischehen, im Versteck, auch in den Lagern oder auf andere Weise die Shoah überlebt hatten. Und zum anderen umfasste sie iranische Jüdinnen und Juden, die in den 50er Jahren als Kaufleute nach Hamburg gekommen sind. Man kann vielleicht so ein bisschen verkürzt sagen, den einen ging es um die Vergangenheit und den anderen um die Gegenwart, wobei das eine natürlich mit dem anderen zusammenhängt.
Das Hauptprojekt der ehemaligen Vereine, für das sie sich stark machten, war ja eine große Ausstellung über jüdisches Leben in Hamburg von Anbeginn an, also über 400 Jahre, am liebsten ein jüdisches Museum. Das gibt es bis heute nicht, wird aber gerade wieder ein Thema. Wie erfolgreich und einflussreich waren denn die ehemaligen Hamburger Juden und Jüdinnen beim Thema Ausstellung?
Da waren sie tatsächlich sehr erfolgreich. Also genau, diese groß angelegte Ausstellung zur jüdischen Geschichte der Stadt war eben ihr Herzensprojekt.
Im Museum für Hamburgische Geschichte.
Genau, also es wurde ja dann eine große Sonderausstellung geplant, 400 Jahre Juden in Hamburg. Die wurde 91, 92 im Museum für Hamburgische Geschichte gezeigt und daran wirkten die ehemaligen Hamburger auf vielfältigste Weise mit. Also sie unterstützten die Vorbereitung, recherchierten, stellten Objekte zur Verfügung, platzierten Aufrufe im Rundbrief, also wirklich sehr, ja, sehr, sehr viel. Und diese Ausstellung wurde dann ja verstetigt. Seit 1997 war sie als Dauerausstellung namens Juden in Hamburg im Museum für Hamburgische Geschichte zu sehen, die sogenannte jüdische Abteilung. Das Museum ist ja zurzeit geschlossen, weil es umfassend modernisiert und renoviert wird. Und auch diesen Ausstellungsteil wird es danach nicht mehr geben. Und deswegen gibt es ja seit neuestem im Altonaer Museum einen Projektraum, Wegmarken jüdischer Geschichte. Die ehemaligen Hamburger kommen auch vor. Vielleicht gibt es ja sozusagen in einigen Jahren ein jüdisches Museum in Hamburg. Zumindest wird darüber ja gerade wirklich sehr intensiv diskutiert. Und ein solches Museum haben die ehemaligen Hamburger übrigens schon Mitte der 1990er Jahre gefordert.
Ganz herzlichen Dank, Jana Matthies vom Institut für die Geschichte der deutschen Juden in Hamburg. Ihr sehr interessantes Buch, Die Hamburger ehemaligen Vereine in Israel, tradierte Erinnerungen und translokales Engagement, ist bei Hendrich und Hendrich erschienen. 180 Seiten kosten 24,90 Euro. Als Musik mit einem jüdischen Bezug haben Sie sich von der Gruppe Heim den Song Want You Back gewünscht, Ich will dich zurück. Was ist das für ein Stück? Was mögen Sie daran?
Von all den tollen Songs habe ich mich für Want You Back entschieden, der von einer gescheiterten Beziehung, also etwas Verlorenem, erzählt und mich deswegen immer wieder daran erinnert, wie viel Glück ich eigentlich habe.
Some things are long forgotten. Some things were never said. We were on one endless road. But I had a wandering heart. I said we were opposite lovers. You kept trying to prove me wrong. And I know that I ran you down. So you ran away with your heart. But just know that I want you back. Just know that I want you back. Just know that I want you. I'll take the call and the fall tonight. I'll give you all the love I never gave before I left you. Just know that I want you back. Just know that I want you back. Just know that I want you. I'll take the call and the fall tonight. I'll give you all the love I never gave before I left you. I know it's hard to hear it. Enough, but don't take it out on me now, 'cause I blame it all on myself, and I had a fear of forgiveness. I was too proud to say I was wrong, but all that time is gone. No more fear and control. I'm ready for them both of us now, so just know that I want.
Want You Back, das war die jüdische Frauenband Heim aus Los Angeles. Im Elternhaus von Danielle, Alana und Esti Heim stand ein Schlagzeug. Die drei Schwestern liebten Classic Rock und bildeten schon in jungen Jahren eine Coverband namens Rock in Heim zusammen mit ihren Eltern, in welcher ihr Vater Mordechai als Schlagzeuger und ihre Mutter Donna als Sängerin mitwirkten. Heute sind die Schwestern alle zwischen 30 und 40 und Heim ist international bekannt und beliebt. Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Almut Engelin am Mikrofon. Allen jüdischen Hörerinnen und Hörern Chag Pesach Sameach, ein gesegnetes Pessachfest. Hören Sie nun die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der fünf Bücher Mose, von Annette Böckler, Rabbinatsstudentin aus Köln.
Zwei Feste fallen heute zusammen, Pessach und Shabbat. Deshalb heißt dieser Shabbat Chol HaMoed Pessach, Shabbat der Pessachwoche. Ein interessanter Widerspruch. Shabbat ist das Abschlussfest der Woche, Pessach ist ein Neuanfang. Der Monat, der mit dem Frühlingsmond vor 14 Tagen begann, Nisan, ist der erste Monat des jüdischen Kalenders. Pessach ist also das erste jüdische Fest im Zyklus der Monate. Das Wort Pessach bedeutet Übergang. Wir begeben uns hinüber aus Altem ins Neue. Wir verlassen 12 alte Monate und beginnen den ersten Monat des jüdischen Jahres. Deshalb haben wir während Pessach symbolisch keine gegärten oder gesäuerten Produkte, also nichts, wo alter und neuer Teig vermischt ist. Wir feiern einen Neuanfang. Diese Woche, Mittwoch und Donnerstag, haben wir uns beim Seder, der ersten Mahlzeit an Pessach, daran erinnert, dass die Anfänge der jüdischen Gemeinschaft nicht rühmlich waren. Wir Jüdinnen und Juden sind leider nicht die Nachkommen großartiger, starker Urahnen. Unsere Gründerfiguren waren Sklaven, rechtlose, unrühmliche Gestalten. Wir wurden aber geliebt und deshalb befreit. Und damit begann unsere Geschichte als jüdische Gemeinschaft. Ein Weg mit einem Gott, der sich als Liebhaber präsentiert. Durch Wasser und Wüste, zum Sinai und ins Land Israel, nach Babylonien und in viele Länder. Ein Weg, mal mühsam, mal lebensgefährlich, mal wunderschön. Eine Beziehungsgeschichte mit Ups und Downs. Beim Seder diese Woche feierten wir, wer wir geworden sind. Wir erinnerten uns, wir sollen uns in jeder Generation so betrachten, als seien wir, als sei unsere eigene Generation aus der Unterdrückung befreit worden. Aber wir erinnerten uns auch, nicht nur einmal stand jemand auf, um uns zu vernichten, sondern in jeder Generation erheben sie sich, um uns zu vernichten. Heute fallen nicht nur zwei Feste zusammen, sondern auch Gegensätze. Wir feiern ein Fest der Freiheit mitten in Zeiten von Krieg und Bedrohung. Viele feierten dieses Jahr den Seder auf Militärstützpunkten oder in Schutzräumen oder traumatisiert vom vergangenen Jahr. Selten war die jüdische Gemeinschaft so gespalten wie jetzt. Deshalb hoffen wir auf das Kommen von Elijahu, dem Propheten, und die messianische Zeit, dass die ganze Welt heil werden möge, alle Menschen frei sind, nichts das Leben auf der Welt bedroht, beschämt oder bedrückt. Dieses Jahr sind wir da noch nicht. Doch wir sind im Pessachfest angekommen. Wir tunken bitteres Kraut in süßes Fruchtmus, frisches Grün, das Zeichen neuen Lebens, in Salzwasser, das Symbol der Tränen. Wir feiern Gegensätze. Pessach 5786, dieses Jahr, ist eine Feier voller Gegensätze. Schabbat übertrumpft es nun. Schabbat ist ein Fest ohne Gegensätze. Es ist ein Fest der puren Hoffnung und Besinnung auf die barmherzige und gerechte Zukunft, die unser Ziel ist. Mögen Pessach und Schabbat uns stärken, sodass wir Hoffnung gewinnen und aus dieser Hoffnung Kraft schöpfen können, um unser Leben an all den Orten, an denen wir sind, gut zu führen und trotz allem nie die Freude am Leben verlieren. Shabbat Shalom, Chag Sameach.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der fünf Bücher Mose, von Annette Böckler, Rabbinatsstudentin aus Köln. Zum Schluss hören Sie das Karev Yom, ein Lied zu Pessach. Übersetzt lautet der Text: Bringe den Tag herbei, der weder Tag noch Nacht ist, Höchster. Mache kund, dass der Tag ebenso dein ist wie die Nacht. Es singen die drei Kantoren.
Karev Yom, Karev Yom, Asher hu lo yom velo laila.
Karev Yom, Karev Yom, Asher Flecha halayla
shomrim
hafked
leilecha
kol hichim yeteh
rechol
shomrim hafked kol hichim yeteh rechol
toyir toyir
vehishe ala
Oh,
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag auf NDR Info.